Hallihallo und ein vorletztes Mal herzlich willkommen zum Harry Podcast auf wirsindmovies.com. Mein Name ist nicht David Schröder, mein Name ist nicht Jakob Larich, mein Name ist schon mal gar nicht Markus Schuh, auch nicht Max Fischer oder so. Mein Name ist einfach nur Marius Scholz und mit mir ist heute
Markus Schuh.
Jo, das war nicht zu erwarten. Und heute geht es um das große Finale, Grande Finale 2011, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2, die zweite Hälfte des gleichnamigen Buches. Der Film geht 130 Minuten lang, ist damit der kürzeste in der ganzen Harry Potter
Saga,
genau, das war das Wort, das ich gesucht habe, danke. Ist ab 12 Jahren freigegeben, Regie, Drehbuch, alles beim Alten, David Yates und Steve Kloves. Musik ist auch beim selben geblieben, oder? Also ja, auch wieder.
Ja, wie im vorherigen Teil, Alexandre Desplat, und Kamera auch wieder Eduardo Serra.
Super, zum Cast, da ist ganz schön viel los, aber es gibt wieder ein paar Comebacks, nichts mehr Neues. Markus?
Ja, also wichtig eigentlich zu erwähnen, John Hurt als Mr. Ollivander, Kelly MacDonald als Helena Ravenclaw und Ciaran Hinds als Aberforth Dumbledore, den Bruder von Albus.
Stimmt, da hätten wir doch noch jemand Neues. Da habe ich nämlich gerade...
Na gut, den hat man ja so im Anriss auch schon in 7.1
ja,
gesehen.
Ne? Kann man so sagen. Ja, worum geht's? Es geht eigentlich genau da weiter, wo der Vorgänger aufgehört hat. Könnte man auch gerade meinen, dabei bei dem Fakt, dass es ein Buch ist. Und im Grunde kann man es heute wirklich mal ausnahmsweise ziemlich kurz machen.
Deswegen mache ich das auch.
Harry, Ron und Hermine haben gerade wen alles aus dem Kerker gerettet.
Ollivander, Luna und Griphook.
Griphook, genau. Und genau da geht's weiter. Und sie beschließen jetzt mit Griphook zusammen nach die Gringotts Bank einzubrechen, in Anführungsstrichen. Um dort in einem Verlies, das der werten Bellatrix Lestrange gehört, ja, mal zu gucken, ob sich da nicht vielleicht ein Horcrux befindet. Da haben sie ein ganz gutes Gefühl dabei, werden dabei, und wieder einmal Spoiler, natürlich nicht enttäuscht, denn darin befindet sich ein Horcrux. Und dann geht's eigentlich über den kleinen Umweg nach Hogsmeade, auch direkt Richtung Hogwarts, und alles rüstet sich für die ganz, ganz, ganz große Schlacht. Und ja, das Finale nimmt seinen Lauf. Ich spoiler jetzt mal wieder ganz ungeniert. Eine Menge Leute sterben, darunter auch einige sehr bekannte Gesichter. Da kommen wir nachher bestimmt noch drauf zu sprechen. Harry gewinnt das ganze Ding 1-0 gegen Voldemort. Und ne, eigentlich sogar 2-0, wenn man es genau nimmt.
Alles
wird gut.
Cheated.
Alles wird gut. Und 19 Jahre später tut die Narbe immer noch nicht weh. Aber kommen wir direkt einem Finale würdig und sprechen, ja, wieder Satzbau des Meisters.
Ich weiß auch gar nicht, was
ja,
du willst.
Wir kommen des Finales würdig direkt zum Teil, in dem Markus sich nicht mehr halten kann und einfach drauf losspricht. Deswegen stelle ich dir jetzt direkt die Frage, war es denn ein würdiges Harry Potter-Finale?
Ich fand's mega. Also, ich finde, der Film atmet irgendwie so in fast jeder Szene einen Hauch von Epik. Also du merkst halt, weil der Plot ja jetzt irgendwie noch düsterer und noch ernster ist und weil jetzt auch wirklich liebgewonnene Charaktere sterben, du merkst in jedem Moment, the stakes are very, very high. Also da geht's jetzt wirklich um alles. Die Fallhöhe ist extrem hoch und ja, jetzt geht's sozusagen um die Wurst. Und ja, das finde ich, das kommt dem Film absolut zugute, weil, wie gesagt, du merkst halt, jetzt geht es dem Ende entgegen, in jedem Handlungsstrang. Und ja, das gefällt mir halt besonders gut. Und die Visuals in dem Film sind überragend. Also ich meine, da gibt es mehr als eine Gänsehaut-Szene. Also allein schon, wenn da nachher das Lehrerkollegium und die Schüler Hogwarts abschirmen vor den Todessern und also vor der Gefolgschaft von Lord Voldemort. Und das sieht wirklich so, ja, so überragend geil aus. Und ich meine, wenn diese liebgewonnenen Charaktere sterben, wie Lupin oder seine Frau Tonks, gut, das sieht man jetzt nicht in dem Moment, aber es gibt halt auch Leute, bei denen ist es dann ein bisschen intensiver. Also wenn einer der beiden Weasley-Zwillinge stirbt, ich weiß jetzt nicht genau, ob Fred oder George,
ich weiß es auch
stirbt,
nicht,
aber das ist schon richtig, richtig heftig. Und ja, ich meine, der Film hat natürlich auch wieder ein paar Comic-Relief-Momente und der Film hat natürlich auch ein paar romantische Momente. Also Ron und Hermine kriegen sich jetzt wirklich in dem Film und auch zwischen Ginny und Harry knistert halt natürlich ganz gewaltig.
Und zwischen Neville und Luna.
Und zwischen sogar. Neville und Luna, genau. Und ja, also ich finde den Film überragend gut. Es gibt nur so ein paar Detailmomente, wo ich sage, okay, merkt man vielleicht, dass der David Yates da jetzt nicht so ganz das Gespür hat, also nicht so ganz in einer Liga spielt mit einem Regiegenie wie beispielsweise Alfonso Cuarón oder Peter Jackson. Ja, aber das ist alles wirklich rund und super Film, absolut.
Bevor wir es vergessen, absolut.
Ja, nee, absolut.
Super absolut. Film, ja. Ja, bevor wir es vergessen, gerade wir haben im vorhergegangenen Podcast, Harry Podcast, Entschuldigung, noch über die Tatsache geflamed, dass der Film uns nicht wirklich erklärt, woher die Hirschkuh kommt. Genau.
Das war ein Fail von mir.
Ja, das war so. Also jetzt weiß man's. Das ist natürlich, den Flame ziehen wir zurück, weil es wird ja innerhalb des Buches geklärt, übergreifend in den Filmen jetzt auch. Vielleicht ist es immer noch etwas suboptimal.
Nee, aber das kann man ist so. Ja, in Ordnung, dass es ein Cliffhanger im 7.1
ist. Ja, klar. Ist, ne? Es ist vielleicht immer noch ein kleines bisschen so lala, aber natürlich alle Flames, die wir jemals getätigt haben in diese Richtung, nehmen wir ohne Anstand zurück.
Ich nicht.
Ich nicht. Und was noch ganz kurz nachzutragen ist, der Film ist mit rund 1,3 Milliarden US-Dollar der finanziell erfolgreichste Film der Harry Potter-Reihe und auch der vierterfolgreichste Film aller Zeiten, was ja doch schon eine ganz coole Leistung ist. Und
nach Avatar, Titanic und Marvels The Avengers.
Genau. Und ja, ist auch so, wenn man jetzt mal das Franchise im Gesamten betrachtet, relativ verdient, dadurch, dass es eben genau der letzte ist. Den habe ich mir dann auch wieder im Kino angesehen.
Und das war auch, glaube ich, der erste und dann logischerweise auch einzige in 3D.
Genau, und ja, das wird es dann wohl ausgemacht haben, ne?
Ja, also unter anderem ist das wohl so ein Hauptfaktor. Also ich glaube, der Film hätte wahrscheinlich auch in 2D die Milliarde geknackt, weil das ja schließlich auch schon 5, 6 und 7.1 fast geschafft haben, aber ja, also insgesamt hat das Franchise ja, glaube ich, 7,7 Milliarden eingespielt.
Ja.
Bei 8 Filmen ist das
kann man schon mal machen,
ne? Eine bemerkenswerte Leistung.
Genau. Darauf kommen wir vielleicht jetzt noch in dem nächsten Podcast ein bisschen näher drauf zu sprechen, aber heute geht es ja immer noch um den Film an sich und was ich da noch dazu zu sagen habe, ist, eben hat Markus schon angeschnitten, es wird im Nachhinein auch viel drüber gemeckert, dass jetzt viele Tode und auch tatsächlich insbesondere der Niedergang des Voldemorts nicht an Epik genug enthalten würden. Ich will da kurz drauf eingehen, denn ich finde also der letzte Kampf zwischen Harry und Voldemort finde ich absolut würdig, muss ich sagen. Ich find's, ich bin sowieso also Fan davon, wenn nicht zu dick aufgetragen wird. Jetzt so Episode 3 mäßig Anakin gegen Obi-Wan, da ist dann der Kampf doch schon so eine Dreiviertelstunde zu lang irgendwann. Hier ist das, finde ich, sehr gut gelöst. Eine nicht zu lange Passage, man sieht es immer wieder, es ist, finde ich, gut gepaced und so.
Ich bin ja Man of Steel-Fan, ich habe mir das auch eine Dreiviertelstunde angeguckt.
Ja, genau. Allerdings bin ich nicht so Fan davon zu sagen, also es werden schon jetzt auch übergreifend in 7.1 noch sehr viele jetzt schon mehr oder weniger prägende Charaktere, natürlich stirbt kein Hauptcharakter, werden aber so offscreen irgendwie dann in Anführungsstrichen beerdigt mit Moody und dem Weasley-Zwilling und dann auch Lupin und seine Frau. Und das finde ich schon, also finde ich ein bisschen schade. Manche hätten es meiner Meinung nach verdient gehabt, so blöd das jetzt klingt, aber auf der Leinwand zu sterben. Ist für mich so ein kleiner Wermutstropfen im Film. Genau wie auch der Wermutstropfen, der größte Wermutstropfen des Films, für mich der Epilog ist, der für mich sowohl im Buch als auch im Film einfach nur strunzdumm ist.
Also ich muss sagen, ich finde das eigentlich ganz geil, dass man dann noch so sieht, okay, die Leute haben jetzt eine Familie gegründet und so, ne? Und ich meine, da wird ja auch Draco im Film so ein bisschen rehabilitiert, ne? Weil er ja scheinbar dann auch so Respekt gegenüber Harry Potter ausstrahlt, ne?
Ja, ja, ja.
Also ich gebe dir da eigentlich, also zu 95% gebe ich dir Recht, dass der Rest einfach zu dick aufgetragen ist und kein Mensch hat das gebraucht. Weil es ist eigentlich schon ein episches Ende, wenn Harry Potter hingeht und zeigt so, ich zerbreche den scheiß Elderstab. Wobei du mir eben gesagt hast, dass das im Buch anders ist,
ja, ich habe das gelesen, man möge mich verbessern. Aber genau das ist eben der Punkt, wo ich den Film eben gelobt habe für seine wirklich, also meiner Meinung nach, hält er halt die Waage sehr gut in den ganzen Kämpfen und so. Und das ist alles sehr, sehr punktiert und sehr gut. Und immer wenn du denkst, oh, jetzt könnte es zu viel werden, dann kriegt er noch die Kurve und es kommt irgendwie ein flotter Spruch von Ron oder so. Oder natürlich von Mama Weasley, was auch grandios ist in meinen Augen.
Epischster Spruch.
Aber genau das ist eben in diesem Epilog irgendwie nicht gegeben, weil da so die absolut ultra heile Welt vorgegaukelt wird. Und ich meine, die gute Frau Rowling, die gibt uns ja praktisch schon an die Hand, dass sie dieses Happy End bevorzugt, indem sie ja alle drei Hauptcharaktere leben lässt. So, und ich hätte jetzt halt nicht erwartet unbedingt, dass sie, also ja, wer geht denn bitte davon aus, dass sich in 19 Jahren Hermine und Ron im Scheidungskrieg um Millionen befinden? Und also ja, wie gesagt, es mag ein schönes Ende sein, so, aber ich finde halt, sie beraubt sich da selbst ihrer eigenen Möglichkeiten so ein bisschen, was halt zukünftige Filme angeht. Klar wird, gibt's da noch viel zu erzählen, aber es ist immer so, ja, ich bin halt einfach nicht Fan davon.
Ja, es bringt uns inhaltlich eigentlich gar nichts.
Das sowieso und ich finde halt einfach den Schauspieler von Albus Severus so dermaßen unterirdisch. Da wäre Jake Lloyd Oscar-Kandidat für mich dagegen.
Ich finde ihn nicht so mega unterirdisch, aber ich finde, du hast recht, wenn du sagst, der guckt so, als wüsste er ganz genau, oh mein Gott, ich bin am Harry Potter-Set.
Ja, eben.
Und, ja.
Ja, aber generell natürlich Riesenfilm. Und ja, eigentlich, ich merke es auch schon, bleibt uns gar nicht so viel zu sagen, weil wir immer noch so ein kleines bisschen weggeflecht sind.
Ich sag dazu noch was, also ich find's halt wirklich super, super geil, wenn diese, also der Film hat so viele denkwürdige Momente, wenn in Hogwarts dann Snape als Schulleiter sagt, ja, jeder, der Kontakt zu Harry Potter hatte oder weiß, wo er ist, der soll das jetzt sofort sagen und dann steht Harry Potter auf und dann hört man diesen, also dann wird er von McGonagall verteidigt und sie kämpft gegen Snape, was schon mal mega geil ist, ne? Obwohl ja Snape eigentlich auch so ein Riesenheld ist in der Geschichte, was man zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht weiß. Aber wenn dann Voldemort dieses Ultimatum stellt und sagt, ihr habt eine Stunde Zeit, um Harry Potter rauszurücken und die ganzen Slytherin-Ficker meinen dann so, ja, was ist los, worauf wartet ihr? Opfert den und dann stellt sich zuerst Ginny vor ihn, dann kommt Hermine, dann Ron, dann die anderen vom Orden des Phönix. Das ist halt so scheiß episch. Das sind halt meine Momente in so einem Film und ich finde, davon hat er halt so einige, auch wenn McGonagall diesen Spruch bringt, als sie diese Wächter halt.
Ja, quasi, das wollte ich schon immer einmal machen.
Das wollte ich schon immer mal machen und das ist halt wirklich so, so geil. Ich meine, Neville hat epische Momente und das hat er halt auch so dermaßen verdient. Luna hat einen epischen Heldenmoment, wenn sie dann so meint, Harry Potter, hör mir jetzt sofort zu. Natürlich ist Luna auch die Klügste und ja, ich finde, das sind einfach solch denkwürdige Momente in dem Film und da verzeiht man halt auch den unnützen Epilog. Ein paar Szenen, die jetzt vielleicht nicht ganz so stark funktionieren. Ich verweise da auch auf die Szene, wenn Neville halt nach vorne geht und seine Rede hält. Die Rede, die er hält, ist super und ist auch nicht zu dick aufgetragen.
Ja, 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 ich mein, genau das.
Es geht, also was ja generell ein bisschen dick aufgetragen ist, ist dieses, ja, es geht um Liebe und so. Mhm. Ja? Ich meine, es ist halt auch ein Jugendbuch und ich meine, das ist natürlich auch eine, es ist natürlich universal. Ich meine, das ist ja auch schön, dass es bei ihr um Liebe und um Freundschaft geht. Das ist eigentlich eine Chronik einer absoluten Freundschaft zwischen drei Leuten. Und das finde ich halt so geil. Aber um auf die Neville-Rede zurückzukommen, wenn er dann zuerst von diesen Todessern ausgelacht wird und von Voldemort, dann ist das irgendwie so, da denke ich mir so, das ist so ein bisschen das Timing, das Gespür für die Szene, so bin ich mir nicht sicher, ob das hätte man vielleicht ein Stück weit seriöser machen können. Mhm. Aber was dafür halt mega geil ist, ist diese Szene, wenn Harry mit Dumbledore in seinem eigenen Geist redet.
Ja, ja, mega.
Also wenn er gestorben ist, weil das halt auch von den Visuals so krass aussieht, weil du, also das sieht halt so nach, ja, nach Anderswelt und so unwirklich aus. Aber ich wollte noch kurz auf was verweisen und zwar, als ich den Film im Kino gesehen habe und ich habe ja die Bücher nicht gelesen und meine Mom ist halt Riesenfan von den Büchern und ich war dann immer froh, dass ich mit ihr die Filme zusammen angucken konnte, weil ich habe die dann halt nach dem Film gefragt, sag mal, Mom, ist Severus Snape der Vater von Harry Potter?
Das haben wohl viele so verstanden.
Weil das halt irgendwie im Film, in der deutschen Synchro, wenn dann Dumbledore so sagt, er hat ihre Augen. Und dann meint er ja halt einfach nur, ja, er hat die Augen von Lily. Und nicht, ja, Severus, er hat ihre Augen, also ihre groß geschrieben. Aber irgendwie, das hat mich jetzt eben auch wieder weggeflasht. Und keine Ahnung, wenn der Dumbledore dann so zweideutige Sachen sagt, wenn der Harry ihn fragt, ja, finden Sie nicht, dass das komisch ist, dass halt Snape und meine Mom als Patronus eine Hirschkuh haben. Und Dumbledore guckt ihn an und meint dann so, wenn ich so genau drüber nachdenke, nee.
Ja, was man aber definitiv noch erwähnen muss, weil wir es über die Länge die letzten 7 Podcasts auch schon immer wieder angeschnitten haben. Hier wird endlich die falsche Fährte des Snapes aufgelöst und er wird als Good Guy enttarnt. Und hier möchte ich meine Theorie anbringen, die ich selber nicht mehr für komplett, also ich unterstütze die Theorie selbst nicht mehr 100%, aber ich bin dennoch der Meinung, dass da was dran ist, weil ich irgendwann mal die Theorie aufgestellt habe, dass es sein könnte, dass
das mir jetzt zu
dieses ganze Dingsbums mit Voldemort und hin und her genauso hätte eintreten können, wenn Snape eben nicht der Verbündete gewesen wäre. So, also gefühlt, wenn man die Filme in dem Gewissen nochmal guckt, merkt man schon, okay, hier hat Snape was gedreht und hier. Aber so letztendlich, wenn man dann den Film sieht und denkt, okay, er hat alles nur für sie getan aus Liebe, und dann so, aber was hat er denn jetzt wirklich getan?
Das Geile ist ja, es hat ja scheinbar keine richtige Funktion, ne? Also normalerweise denkst du ja, wenn jetzt jemand so undercover ist, dann stürzt er ja auch irgendwen oder trägt entscheidend zum Sturz bei. Aber das Einzige, wozu er ja eigentlich beigetragen hat, ist das... Ja, nee, eigentlich, ich überlege gerade, weil es wird ja nachher aufgelöst.
Es gibt auf jeden Fall schon so Momente, wo du, also wenn du jetzt den, vor allem, ich glaube, den 5. und den 6. mal wieder guckst, dann gibt's auf jeden Fall so Momente. So, er hätte ja dann wahrscheinlich nicht Dumbledore umgebracht und so. Das sind halt so Sachen, aber ja.
Ja, aber was war so wichtig dran, dass er Dumbledore umbringt? Ja, nur,
dass Vertrauen zu gewinnen.
Ja klar, aber was macht er mit dem Vertrauen? Ja,
das ist halt die Frage, ne?
Das ist keine Ahnung, vielleicht übersehen wir jetzt irgendwie was eigentlich Marginales, was dann aber
weil,
super
also,
relevant
das ist. Das Ding ist ja eben, er hätte mit dem Vertrauen können ja den dunklen Lord so beeinflussen, sag ich mal, ne? Also in Richtung drücken oder sowas. Das hätte vielleicht mehr Sinn ergeben, dann wäre es auch offensichtlicher gewesen. Aber so sehen wir es jetzt vielleicht auch gerade einfach nicht. Als wenn er jetzt hingegangen wäre und gesagt hätte, ja, wir sollten jetzt Hogwarts angreifen, auch wenn sie geschwächt sind, sowas, ne? Aber ja, um Gottes Willen. Ich finde, wir sollten jetzt uns daran nicht so aufhängen. Es ist eine wunderschöne Geschichte von Snape. Ihn dann letztendlich als Held zu etablieren, finde ich klasse.
Ja, finde ich auch stark. Und dann sieht man, dass der Alan Rickman auch ein verdammt guter Schauspieler ist.
Genau, ne? Genau. Und ich finde, wir sollten jetzt mal noch kurz über ein Fazit reden. Und dann gibt's natürlich noch einen Podcast über das Gesamtfazit, die Zukunftsaussicht, die Vergangenheit und alles andere, was
Zukunft
uns noch so auf dem Herzen brennt. Genau, Markus, erzähl doch bitte noch kurz und knackig deine Gedanken zum Film.
Kurz und knackig, das ist mein Stichwort. Ja, also Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2 ist für mich höchstwahrscheinlich nach Harry Potter und der Gefangene von Azkaban und demnach sogar noch ein minimales Stück vor Harry Potter und der Orden des Phönix der zweitbeste Teil der Reihe. Ich gebe 9 von 10 Punkten. Wie gesagt, mich catcht er halt mit seiner Epik, dadurch, dass jetzt wirklich alle Handlungsstränge zusammenlaufen, dass jetzt alle Charaktere irgendwie wieder zu sehen sind. Ich meine, sogar Cormac und Cho Chang und die Patil-Geschwister und Lavender, alle sind irgendwie zu sehen. Ich finde es super. Die Effekte sind super geil. Also mega. Einfach nur mega episches und würdiges Finale.
Super. Ich habe dazu noch zu sagen, dass ich den Film besser finde als sein Vorgänger. Selbstverständlich ist es das Finale und es ist ein würdiges Finale, bis auf jetzt 2, 3 Sachen, wo ich das Auge mal gern zudrücke. Ich gebe 9 von 10, bin nach wie vor mehr Fan von Der Gefangene von Azkaban, auch wenn es jetzt, wie gesagt, das Riesenfinale ist. Ja, 9 von 10, da bleibe ich auch bei. Keine Tendenz nach oben oder unten, wie ich das gern mal noch so sage. Und würde damit gerne einen Abschluss finden. Das waren jetzt vorerst mal unsere Podcasts, Harry-Podcasts, zu den 8 Harry-Potter-Filmen an sich. Wir hören uns dann nächste Woche noch zu einem riesengroßen Gedankenflash von uns beiden. Wir werden ein bisschen philosophieren und mit etwas Abstand haben wir da bestimmt noch ein paar Sachen zu erzählen. Also bleibt dran und ja, ihr seid hier auf wirsindmovies.com und nicht irgendwo anders.
Und ihr seid bei uns auch immer herzlich willkommen.
Genau und möge die Macht mit euch sein. Ach nee, falsches Franchise.
Ich schwöre feierlich, ich bin ein Tu nicht gut. Hä? Missetat begangen.